Matrix. Computer und neue Medien.
Wohin geht Ihre nächste Reise? Nach Marseille vielleicht? Was dort gerade in den Theatern läuft, wollen Sie wissen? Wie man an Karten zu einem Heimspiel von Olympique Marseille kommt oder wo man am besten CDs einkaufen kann? Früher einmal, da hätten Sie vor Ort einen Bekannten gebraucht oder viel Geld in einem Kartenbüro gelassen. Heute werfen Sie Google an und Sie sind dort, wo Sie hinwollen. Sprachkenntnisse sind allerdings nach wie vor nicht gerade ein Nachteil. Wenn Sie sich vielleicht für St. Petersburg interessieren, dann kann Russisch schon mal vonnöten sein. Die Welt ist zum globalen Dorf geworden, sagt das Klischee. Und zwar deswegen, weil das Internet zum Mörder der Geografie wurde. Bei Matrix begrüßt Sie Wolfgang Ritschl. Im zweiten Beitrag, da beschäftigen wir uns mit der Archäologie des sowjetischen Computers, denn die Geschichte des Computers, die ist noch nicht vollständig geschrieben. Beitrag Nummer 1 ist der Rache der Geografie gewidmet. In den frühen Tagen des Internets stand ja die Auflösung von Grenzen und Distanzen im Vordergrund. Von Wien aus beim Online-Kreisler in Los Angeles einzukaufen oder Salami direkt in Italien zu bestellen, das waren so die ersten Verlockungen des Netzes für Menschen mit leichtem Hang zum Absurden. Die Praktischen, die freuten sich über die Möglichkeit, mit Menschen ungeachtet ihrer Position und ihres Wohnortes jederzeit in Kontakt treten zu können, sei es in Vietnam oder in Arizona. Mit dem Internet entstand ein paralleles, digitales Universum. Wir User, wir leben aber immer noch in einer Welt mit geografischen Beschränkungen. Mit Beschränkungen, die online weitergehen und durch das Internet sogar noch bewusster uns werden. Dass wir statt dem Schulatlas nun eine CD-ROM einlegen, die übers Netz abgedatet wird, ändert da auch nichts daran. Die Rache der Geografie. Ein Beitrag von Susanne Pauser über die Anknüpfungspunkte zwischen der realen und der virtuellen Welt.
Ganze Cyberworld, die sich da zu bilden beginnt und die schon besteht. Für manche Menschen ist das ja schon Mittelpunkt des Lebens. Die brauchen, im Prinzip braucht man ja nicht mehr rausgehen. Man kann alles vom Bett aus machen, kann alles bestellen, die Services gibt es, ich muss nirgends irgendwo hingehen. Und wenn ich mir den Eiffelturm ansehen will, dann kann ich auch schon ins Internet gehen.
Die reale Welt als ein dreidimensionaler Aspekt des Internet. So könnte man jene teilweise berechtigten Prognosen zusammenfassen, die mit dem Wachstum des World Wide Web die zunehmende Bedeutungslosigkeit der geografischen Gegebenheiten vermuten lassen. Andreas Riedl, Lehrbeauftragter am Institut für Geografie und Raumplanung der Universität Wien, ist Spezialist für geografische Informationssysteme und Geovisualisierung. Dass für viele Menschen heute die Örtlichkeit von Amazon.com im Netz relevanter ist als der Standort von Sehenswürdigkeiten, bezweifelt auch er nicht. Ganz besonders trifft dies auf die junge Generation zu, die mit den neuen Medien bereits aufgewachsen ist.
Ich meine, wir hatten zum Beispiel voriges Jahr eine Gruppe Gymnasiasten hier an der Universität, die haben sich einmal angeschaut, was kann man Geografie studieren und was macht man da. Da haben wir gezeigt, arbeiten mit GIS, das sind geografische Informationssysteme, dort werden weniger die Sachverhalte der Erdoberfläche, werden da digital abgebildet, ich habe Straßen drinnen und so weiter und so fort. Und dann haben wir auch besprochen, wie das ist mit GPS-Anbindung, wenn man da Daten reinkriegt und GPS gehen im Gelände und sich orientieren im Gelände und so. Ja, und dass irgendwie die Meldung kommen, ja, das interessiert mich alles nicht. Ich will eigentlich nur wissen, wo man das im Internet anklicken kann. Ich will gar nicht auf den Berg raufgehen. Nicht?
Das User-Interface des Planeten Erde ist also gerade im Begriff, sich durch den Einsatz von Technologie drastisch zu verändern. So sehr auch die Distanzen und Ländergrenzen in der digitalen Parallelwelt verschwinden, für das tägliche Leben gelten die Beschränkungen einer Person durch ihre geografische Position oder die Zugehörigkeit zu einem durch Grenzen eingefassten politischen System nach wie vor.
Die Grenzen, würde ich mal sagen, haben sie nicht verringert, die bleiben weiterhin bestehen diesbezüglich. Es ist nur einfacher, diese Grenzen zu überwinden und über den eigenen Tellerrand zu sehen und schauen, was ist woanders.
Geografische Aspekte sind auch im Zeitalter der grenzenlosen Kommunikation nicht vollkommen ohne Bedeutung. Die Bestellung von rezeptpflichtigen Medikamenten aus der Internetapotheke etwa ist ein Beispiel dafür, wie mit einer simplen Online-Order sehr schnell eine Gesetzesübertretung passiert, weil nun mal in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Regeln herrschen. Auch die Suche nach einem Elektriker im Internet ist nur dann sinnvoll, wenn man die Ergebnisliste mit geografischen Eckdaten aus der realen Welt verknüpfen kann. Denn auch der günstigste Handwerker nützt nichts, wenn er sich jenseits des Atlantik befindet. Deshalb gibt es bereits Software, die mit sogenannten Geotags Websites und ihre Contents mit ihrem Ort in der realen Welt verbindet. Diese sogenannten Geolocation Services leisten aber auch Umgekehrtes. Nicht nur die Suche nach der realen Welt im Internet wird damit erleichtert, sondern auch die Suche nach dem Internet in der realen Welt. Konkret geht es um das Aufspüren von nächstgelegenen Internet Access Points, wie zum Beispiel Internetcafés oder Wireless LAN Services. Innerhalb der nächsten Jahre werden die geografischen Punkte, an denen man drahtlos ins Internet einsteigen kann, ein dichtes Netz über die Welt ziehen. Ein österreichisches Unternehmen hat hierbei die Nase vorn. Chris Tipotsch von Metronet stellt uns die Dienstleistungen seiner Company vor, während er gemütlich im Café Ritter in der Mariehilferstraße in Wien am Laptop seine Firmen-Homepage aktualisiert.
Und Metronet bietet vereinfacht ausgedrückt an, einen drahtlosen Highspeed-Zugang an bestimmten Hotspots. Als Hotspots werden Lokationen bezeichnet, Orte bezeichnet, wo diese Infrastruktur, dieser Zugang von Metronet Wireless ermöglicht wird.
Ein Service, das nicht nur für Vielreisende und Mobilitätsfanatiker interessant ist. Seine E-Mail im schattigen Gastgarten 10 Meter von der Firma entfernt abzurufen, bringt auch schon mehr Lebensqualität. Metronet ist mit diesem Angebot seit etwa einem Jahr am Markt.
In Österreich haben wir derzeit circa 275 Standorte angebunden. Wir sind sehr, sehr aktiv dabei, hier weitere auszubauen. Primär haben wir abgedeckt Hotels, Seminarorte. Wir sind hier in einem Kaffeehaus, das heißt an Orten, wo sich Leute, mobile Leute, Businessleute treffen. Was vielleicht auch interessant ist, wir sind Weltmeister, Wien ist Weltmeister, was die Anzahl der Hotspots betrifft. Wir haben allein in Wien über 140 Hotspots, die wir anbieten. Und damit liegen wir derzeit noch vor New York, wir liegen vor San Francisco. Das heißt, Good Old Europe kann hier doch einiges vorweisen.
Der Ausbau von WLAN-Services in Österreich und Europa geht zügig voran. Roaming-Abkommen mit Partnerländern stehen vor der Türe. Der benutzte Standard 802.11 hat sich weltweit etabliert. Mit einem fixen Account oder einer Prepaid-Wertkarte sowie einer entsprechenden Netzwerkkarte im Laptop oder Handheld kann man drahtlosen Internetzugang also bald überall auf der Welt nutzen. In Japan wird die Technologie auch schon für alternative Anwendungen eingesetzt. So werden etwa als Wireless Graffiti unsichtbare Nachrichten an einem bestimmten geografischen Punkt in der Luft hinterlassen. In diesem Restaurant schmeckt das Essen nicht, steht da etwa geschrieben. Oder Achtung, in diesem Haus spukt es. Wer vorbeikommt, kann sich die Postings auf seinem mobilen Empfangsgerät herunterladen.
In Wien ist es mir noch nicht untergekommen. Hätte aber prinzipiell nichts dagegen, wenn hier eigentlich die Kommunikation dementsprechend weiter getrieben wird. Also von der Seite her sind wir, möchte ich sagen, relativ offen, was diesen Spirit mit anbelangt.
User-Generated Location-Specific Content nennt man das. Als Wireless Graffiti, das eigentlich von nicht zahlenden WLAN-Piraten erfunden wurde, sind nur ein mögliches Beispiel für sogenannte Location-Based Services, die durch die Verknüpfung von digitalen Netzwerken und geografischen Orten möglich werden. Bleibt nur mehr die Frage, wie der Passant darauf aufmerksam werden kann, an welchen Orten er in die Luft gepostete Messages auf seinem Laptop oder Handheld abrufen kann, also wo der nächste Hotspot sich befindet.
Metronet verwendet hier Sticker, die an Hotspots angebracht werden. Und zwar, wenn Sie beim Café reingegangen sind, dann sehen Sie in der Nähe, wo auch Kreditkarten, wenn sie angenommen werden, Labels aufgebracht werden. Das ist eine Kennzeichnung der Metronet-Hotspots, die wir mit den Location-Partnern vereinbart haben. Das Zweite ist, Sie haben auch auf der Webseite die Lokationen inklusive einer Karte, wo Sie sich dann orientieren können, wo Sie im Umkreis eben einen Metronet-Hotspot finden.
An der Kansas University beginnt man bereits, die Welt nach Hotspots zu kartografieren, indem fotografische Luftaufnahmen je nach Stärke des Netzes mit Farbflächen unterlegt werden. Das Cyber Geography College in London hat bereits einen Atlas of Cyberspace herausgegeben. Und auch sonst blühen vielfache Versuche, virtuelle und reale Welt mit den unterschiedlichsten Methoden an bestimmten geografischen Punkten festzumachen. Die Weblogger-Community etwa hat sich Systeme eingerichtet, mit denen man einander ausfindig macht. Anderswo bastelt man an virtuellen Räumen, die man physisch betreten kann.
Wir sind umgeben von Dreidimensionalität, leben in Dreidimensionalität und irgendwie, wenn man alles 3D halt, das ist halt auch faszinierend, wenn man da wirklich reingehen kann, sich drinnen bewegen oder herumfliegen und schweben. Das ist alles gefahrenlos machbar. Also ich kann da völlig losgelöst halten und schalten, wie ich will.
Eine technisch bereits realisierbare Vision wäre es, zu jedem Objekt auf der Welt Information als Attachment beizufügen, die dann im Abstand von einem Meter an einem tragbaren Device, zum Beispiel am Mobiltelefon, abrufbar ist. Worldboard nennt der Entwickler Jim Sporer dieses Projekt, das er am IBM-Forschungszentrum in Kalifornien konkretisiert. So könnte man, wenn man sich auf einem Spaziergang im Wald befindet, den Namen eines unbekannten Pilzes abrufen. Oder wenn man ihn kennt, dem nächsten Wanderer ein Rezept hinterlassen, wie man diesen schmackhaft zubereiten kann. Gute location-basierte Services bergen uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten und werden künftig in die Stadtplanung und Architektur integriert sein. Die Virtualität wird den mobilen Menschen überall hin begleiten.
Die neuen Sachen sind halt noch dieses Head-Mounted Display und da hat man halt noch einen vorgeschalten, so einen Bildschirm vor das Auge. Und woran jetzt teilweise gearbeitet wird, ist diese Augmented Reality, also das Verschmelzen von echter Realität mit virtueller Realität, sodass, wenn ich zum Beispiel eine Wanderung mache, dann sehe ich über ein Interface eingeblendet die Natur und darüber zum Beispiel den Verlauf der Wanderroute oder irgendwelche Infrastruktureinrichtungen, Rohre, Kabeln, irgendwelche Grundstücksgrenzen und dergleichen. Das ist im Prinzip der fantasiefreien Lauf. Sämtliche Informationen, die gibt, kann ich dann direkt in den Raum projizieren, wo ich auch gehe.
Location-based Services sind derzeit noch am ehesten im Internet zu finden. Upmystreet.com ist etwa eine britische Seite, auf der man sich nach Eingabe der Postleitzahl, die jeweils gültigen Immobilienpreise, die lokale Kriminalitätsrate, die nächsten Schulen, Buchhändler, Ämter etc. abrufen und sogar den geografisch nächsten Online-Chat lokalisieren kann. Bis Dienste wie diese mobil werden, dauert es nur mehr einige Jahre, wie Andreas Riedl überzeugt ist.
Wenn Sie wollen, es wird die unterschiedlichen Führer geben, in Form dieser genannten Avatars. Das können jetzt nur akustische Begleitpersonen sein oder wenn ich halt dieses Augmented Reality System habe, können die direkt auch neben mir herumgehen und können mir da das alles anzeigen. Und mit denen kann ich auch sprechen. Ich kann so, wie wir jetzt miteinander sprechen, kann ich zu denen sagen, zeig mir irgendwie einen Wohnblock mit einer Dachterrasse, die irgendwo frei ist, die nächste. Na, dann wird er auch schon in der Datenbank sitzen, schaut man halt noch direkt im Internet nach, klickt sich in irgendeine Immobilienbörse rein und sucht sich das dann selbst mühsam heraus, wo das eventuell liegen kann und das wird halt in Zukunft dann so sein. Dann zeigt er, schaut eben dieser Helfer, dieser Avatar nach, holt die Information rauf, bereitet es auf und streckt halt seinen Arm dort hinaus und gibt es akustisch wieder so, wie man halt normal miteinander spricht.
Wer sich heute wundert, dass Passanten auf der Straße mit ihrem Mantelkragen sprechen und dann feststellt, dass die Person bloß mit einem Bluetooth-Handy telefoniert, darf sich auf das Straßenbild der Zukunft freuen, wenn Entgegenkommende, die von einem Avatar begleitet werden, sich für uns scheinbar mit ihrem Freund Harvey unterhalten. Aber man gewöhnt sich bekanntlich an alles, also auch an virtuelle Gesprächspartner, die möglicherweise wie Aliens daherkommen.
Alles, was in Science-Fiction-Filmen ist, wird von der Realität meistens da übertroffen.
Die Geschichte des Kommissars.